Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Ist Propaganda immer nur das, was die anderen machen? Teil 2. Meine Erinnerung an zwei Chefredakteure bei Radio Bremen. Vor 12 Jahren starb ein deutscher Publizistikwissenschaftler, der sich von den meisten seiner Generation und überhaupt von den meisten Journalisten gründlich unterschied. Er produzierte nicht nur Journalismus, sondern er reflektierte diesen Beruf auch kritisch, systematisch. Und nicht erst als Professor für Publizistik in Berlin, sondern vor allem auch als Chefredakteur bei Radio Bremen bis 1968. Dabei nahm er sich Zeit für jeden einzelnen seiner Redakteure, auch für mich. Als sich Harry Pross nach Berlin verabschiedete, ließ er eine selbstbewusst gewordene Mannschaft von Rundfunkmachern zurück. Das lässt sich gut an diesem Pross-Zitat festmachen. Heute brauchen wir in Deutschland den recherchierenden, reflektierenden, den forschenden Journalisten, der eine durch globale Kommunikation immer komplizierter werdende Umwelt im Tagesablauf verständlich machen kann und seine eigenen Kriterien dazu. Wir brauchen interrogativen Journalismus für den von Propaganda und Werbung bedrängten Bürger dieser Republik. Einen interrogativen Journalismus mit offenen Kriterien, deshalb, weil die Regierten zu wenig gefragt werden, die Regierenden zu viel verlautbaren. Die Jahre 1969 und 1970 offerierten Radio Bremens Journalisten einen Sprung in ein neues Selbstverständnis. Redakteure der Nachrichtenredaktion, der lokalen Rundschau, der Wirtschaftsredaktion, der Feature-Abteilung, des Schul- und Jugendfunks hatten gelernt, ihre Arbeit ständig zu hinterfragen. Erst durch Insistieren des neuen Chefredakteurs schließlich als Chance begreifend, ihr eigenes Berufsverständnis auch miteinander zu debattieren. Daraus entstand etwas, das innerhalb der ARD zuerst bei Radio Bremen Fuß fasste. Eine Bewegung, deren Ergebnis schließlich von der bremischen Bürgerschaft im Radio Bremen Gesetz unter § 21 Berufsgruppenvertretung festgeschrieben wurde, gültig auch in der aktuellen Version. Der Berufsgruppenausschuss der Programmmitarbeiterinnen und Programmmitarbeiter ist der Redakteursausschuss. Ihm obliegt insbesondere die Aufgabe, sich um Einigung bei Konflikten in Programmfragen zu bemühen. Dennoch galt es weiterhin, Hindernisse zu überwinden. Hindernis Nummer 1 in der Nach-Prost-Zeit für mich, Dr. Ulrich Schiller, der Mann, den Radio Bremens neuer Intendant Hans Abich 1970 aus Moskau auf den Sessel des Chefredakteurs holte. Ich hatte begonnen, meine Nachrichtenauswahl nach Maximen auszurichten, die sich aus unseren redaktionellen Debatten ergeben hatten. Quellen nicht immer trauen, sondern womöglich selber nachfassen. Ideologiebelastete Formulierungen in Agenturmeldungen erkennen und korrigieren. Platz einräumen für marginalisierte Ereignisse des Weltgeschehens. Das musste jemanden irritieren, dessen Journalistenleben von den Wirren und Wendungen des Kalten Krieges geprägt war, wie die Zeit später einmal über Ulrich Schiller schrieb. Eines Morgens bekam ich die Folge von sprachlicher Differenzierung fast handgreiflich zu spüren. Ein vor Wut zitternder Chefredakteur kam in die Redaktion gestürmt, in der ich an meiner vierten Nachrichtensendung dieses angebrochenen Tages bastelte. Der amerikanische Senator Fulbright hatte die Schließung des Münchner US-Propagandasenders Radio Free Europe gefordert. So war es in der Originalmeldung zu lesen gewesen und als Zitat hatte ich es in meinen Nachrichtentext übernommen. Das hatte den Adrenalinspiegel des Politikchefs in Wallungen gebracht. Als Moskauer Ex-Korrespondent verband er mit Propagandasender wohl andere Vorstellungen. Monatelang hatte er sich nun schon anhören müssen, wie seine Nachrichtenabteilung um 9 Uhr morgens etwa, von neuen Terroranschlägen des Vietcong in Vietnam berichtete, während eine Stunde später, nach Schichtwechsel, der Urheber plötzlich eine nationale Befreiungsfront Vietnams gewesen sein sollte. Vietcong, als Begriff von den meisten Westmedien übernommene Schmähbezeichnung durch das amerikanische Militär. Nationale Befreiungsfront Vietnams, die Eigenbezeichnung der gegen die Amerikaner kämpfenden Vietnamesen. Ich legte dem Chefredakteur am nächsten Morgen die Fotokopie von Seite 292 aus dem Wörterbuch der Publizistik von Kurt Koschig und Karl H. Prüß auf den Schreibtisch. Das Buch hatte ich in der Radio Bremen Bibliothek gefunden. Unter dem Stichwort Propagandasender waren unter anderem auch die Voice of America und die British Broadcasting Corporation aufgeführt. Propagandasender, so hieß es in dem Buch, seien Rundfunkstationen, die ihre Sendungen ins Ausland ausstrahlen und deren Programm zu einem nicht unwesentlichen Teil der Propaganda der verschiedenen politischen Systeme dient, sowie zur Selbstdarstellung vor der übrigen Welt beitragen soll. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte es noch der Dreistigkeit eines Erich Mende bedurft, in seiner Eigenschaft als Vizekanzler und als Minister für gesamtdeutsche Fragen per Rundbrief an alle Radioredaktionen den deutschen Sprachgebrauch zu regeln. Er verbot erfolgreich die Verwendung des Kürzels BRD für Bundesrepublik Deutschland in Nachrichtenmeldungen. Grund: Die DDR-Medien hatten begonnen, diese raum- und zeitsparende Abkürzung zu verwenden. Das war die Ära, in der die DDR in Bonner Regierungskreisen und natürlich in den meisten westdeutschen Medien nach wie vor als SBZ bezeichnet wurde, für sowjetische Besatzungszone. In den 70ern, als es darum ging, ob Baader-Meinhof als Gruppe oder als Bande zu benennen sei, war ein Rundbrief längst nicht mehr nötig. Kaum ein Journalist hatte noch den Mumm, darüber eine Diskussion vom Zaun zu brechen und sich dabei des Verdachts des Sympathisantentums auszusetzen. Das also war die Atmosphäre, in der Radio Bremens Korridor entlang der politischen Redaktionen seinen Spitznamen Ho Chi Minh-Pfad erhielt und ich die Ankündigung meines Rauschmisses. Kleinkrieg an eben jenem Pfad, der zu einem Stellungskrieg ausartete. Der Chefredakteur begann, eine Akte anzulegen. Es wurde die dickste Akte über einen einzelnen Mitarbeiter in der Geschichte des kleinsten Senders der Bundesrepublik. Zu viele unbedeutende Meldungen über Ereignisse in der Dritten Welt, notierte er und erhielt postwendend die Kopie einer Rede des Intendanten auf einer Medientagung, die das Versprechen enthielt, in den ARD-Nachrichten gründlicher auf eben jenen Teil der Welt einzugehen. Zum Vergleich ließ der Chefredakteur sich regelmäßig Fotokopien der parallelen Nachrichtensendungen anderer ARD-Sender schicken, um nachzuweisen, dass in den Schmidt-Schichten Radio Bremen-Hörer eine andere Nachrichtenauswahl erhielten. Der Nachweis gelang und wurde zum Rohrkrepierer. Zur Gleichschaltung brauche das föderale Rundfunkwesen dann ja nur eine einzige Nachrichtenredaktion. Schließlich erhielt Schmidt die Auflage, alle Manuskripte seiner Arbeiten über die chinesische Entwicklung, für die er in jener Zeit dankbare Redaktionen auch bei Radio Bremen fand, dem Chefredakteur zur Genehmigung vorzulegen. So kam es eines Tages zu der paradoxen Situation, dass ein anderen Sendern schon zur Übernahme angebotenes Programm beim Roten Radio Bremen Sendeverbot erhielt, aber vom Schwarzen Süddeutschen Rundfunk produziert und ausgestrahlt wurde. In Abwesenheit des Zensors wagte es dann doch Feature-Redakteur Dr. Klaus Frieder Bastian, dieses Programm über chinesische Entwicklungspolitik zu senden. Doch damit war das Ende der Fahnenstange erreicht. An einem Wochenende wurde der Dissident zum Intendanten bestellt. Dort waren schon versammelt der Programmdirektor, der Chefredakteur, sein Stellvertreter und der Chef der Nachrichtenredaktion. Auf dem Tisch die Akte. 3 Monate bis Ende des Jahres 1972 erhielt der Dissident als Frist sein Verhalten zu ändern. Sonst stünden nur noch zwei Alternativen zur Debatte: selber zu kündigen oder gekündigt zu werden. Ich wusste, dass dies einem Berufsverbot gleichkommen würde. Jemand, der bei Radio Bremen flog, hatte in der übrigen ARD keine Chancen mehr. Ich suchte Rechtsschutz bei meiner Gewerkschaft sowie Unterstützung durch den Redakteursausschuss. Und ich bemühte mich, meine unveränderte Nachrichtenarbeit noch sorgfältiger mit schon voraus bedachten Argumenten abzusichern. In diesen Nervenkrieg platzte einen Monat vor Ablauf des Ultimatums eine Bombe. Sie hatte die unschuldige Form eines Telegramms aus Bonn. Beim Journalistenwettbewerb der Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes unter der Schirmherrschaft von Entwicklungshilfeminister Erhard Eppler hatte der Beitrag des Radio Bremen-Dissidenten über chinesische Entwicklungshilfe als Modell den ersten Preis erhalten. Inhalt der gewürdigten Sendung war unter anderem eine Darstellung des ersten großen Entwicklungsprojektes der Volksrepublik China in Afrika. Tassara, so heißt die Eisenbahnlinie, die den Hafen von Dar es Salaam an der Ostküste Tansanias mit Kapiriposchi nördlich von Sambias Hauptstadt Lusaka verbindet. Für Passagiere ist es heute eine Reise von fast 3 Tagen und 2 Nächten. Die Tassara wurde als Exportroute für sambisches Kupfererz aus dem Copperbelt konzipiert. Finanziert wurde die Strecke von der Volksrepublik China, um die einzige damals vorhandene Exportroute über südafrikanische Häfen zu umgehen. Damit sollte Sambia von den damaligen weißen Minderheitsregierungen in Südrhodesien, seit 1980 Simbabwe, und Südafrika unabhängiger werden. Die Tassara nahm ihren Betrieb 1976 auf. Ein Einschub. Im April 2006 reiste ich auf der Tassara-Linie hin und zurück. Aus diesen Erfahrungen entwickelte ich ein Multimedia-Projekt, für das ich den Zug in eine Geisterbahn verwandelte. Seit 2009 im Web. Tassara mit der Eisenbahn durch die Weltgeschichte. Mit mir als Weichensteller. Wen das interessiert, kann im Kopf dieser Website einen Link finden. Weiter mit meiner Erfahrung am Anfang meines Abschieds von Radio Bremen. Dr. Ulrich Schiller vermied eine Gratulation. Bei den wöchentlichen Programmberatungen konnte er es aber nicht vermeiden, in jenem Konferenzraum des Casinos zu sitzen, an dessen Wand nun auch Urkunde und Foto des jüngsten Radio Bremen-Preisträgers hingen. Ein paar Monate später rief er mich in sein Büro. Ich solle der Erste sein, der es erfahre. Er sei vielleicht kein guter Chefredakteur gewesen, aber immer ein fokussierter Auslandskorrespondent. In dieses Metier werde er nun auf eigenen Wunsch zurückkehren, als Korrespondent in Washington. Der Intendant auf dem Absprung in eine höhere ARD-Etage wehrte sich gegen eine Spiegelnotiz, die ihm unterstellte, vor seinem Abgang den eisernen Besen herauszuholen, mit dem Leserbriefhinweis, der Fall Schmidt sei Schnee vom vergangenen Jahr. Ich aber bereitete mich darauf vor, die dritte Welt selber in Augenschein zu nehmen. Der erste Preis war eine Reise nach Vietnam.